Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 15. November 2024 mit der absurden Nachricht
der versprochenen Landwirtschaft
Belarus.
Alzheimer.
Der Autoritarismusstudie.
Zecken.
Einem Nachklapp zur Trump-Wahl.
Trump-Wahl. Wer bist du, Ottmar Titlau? Oder wer bist du? Leichten Nachrichten.
Stolpersteinen.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Wir steigen mit der absurden Nachricht ein. Du merkst, es ist keine skurrile Nachricht, sondern sie ist absurd. Das heißt, sie ist auch nicht wirklich lustig. Der NDR schreibt: Weil ihre Asylanträge abgelehnt wurden, droht 10 Pflegehelfern eines Heims in Willstedt die Abschiebung nach Kolumbien. Das Haus müsste dann schließen.
Ja.
Also immerhin, die Abschiebung war für morgen angesetzt.
Ja.
Das ist wohl erstmal vom Tisch. Der Fall wird jetzt doch nochmal überprüft. Aber die Betreibenden des Heims und auch die Bewohnenden und die Angehörigen der Bewohnenden haben jetzt lieber schon mal eine Petition gestartet, die verlinke ich auch, die Landesregierung in Niedersachsen auffordert, das Ganze zu stoppen. Die schreiben, also es ist wirklich, wenn man sich das durchliest, es ist wirklich Irrsinn. Deutschlands Behördenunsinn macht uns fassungslos, weil die Asylanträge der Pfleger trotz akuter Bedrohung durch paramilitärische Organisationen abgelehnt wurden, dürfen sie auch nicht über sogenannte Fachkräftezuwanderung bleiben. Und jetzt kommt's, der NDR schreibt: Nach Auskunft des Heimbetreibers besitzen alle Kolumbianer eine Aufenthaltserlaubnis bis Juni kommenden Jahres. Und hätten zudem eine Arbeitserlaubnis bis 2027, einige sogar bis 2028. Zitat Ende. So. Und man sitzt da, liest das und denkt, hä? Und dann auch noch in der Pflege, ja?
Also, das ist völlig, völlig wahnsinnig. Also Deutschland ist völlig wahnsinnig geworden, was das angeht. Völlig. Dass die überhaupt auch nur eine befristete Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis haben, ist völliger Wahnsinn. Dass wir nicht in der Lage sind, eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis oder irgendwie zu erteilen, solange das Arbeitsverhältnis besteht. Oder
ja.
So. Dass man sagt, ja, du machst Pflegehilfe, finde ich gut, dass du das machst. Solange du das machst, darfst du dich hier aufhalten. Wenn du, keine Ahnung, 5, 8, 10, keine Ahnung, kann man jetzt politisch verhandeln, Jahre hier geblieben bist und das gemacht hast, dann darfst du für immer bleiben. Dass wir dazu nicht in der Lage sind, das ist das größte Armutszeugnis für dieses Land.
Du hast das Thema Demenz angekündigt. Das ist jetzt auch noch eine Spezialeinrichtung für Demenzkranke.
Oh, schön.
Davon gibt es nicht gerade viele. Das ist tatsächlich auch die einzige in dieser Art in der gesamten Region dort. Also wegen diesem Abschiebeübereifer. Und ich glaube, das ist der einzige Grund dahinter, ist das jetzt gerade von der Schließung bedroht. Unglaublich.
Was ich wirklich krass finde, also ich bin ja jetzt in der Situation, meine Eltern sind ja dieses Jahr ins Pflegeheim umgezogen und so. Und wie du sagtest, die haben jetzt eine Petition geschrieben. Ich habe sofort gedacht, wenn das meiner Familie passieren würde, da würde ich keine Petition schreiben, sondern da würde ich die Verantwortlichen dafür bedrohen. Und zwar so, dass es glaubhaft ist. Ernsthaft. Also das ist eine solche, auf so einer abstrakten Ebene ist das eine Herzlosigkeit, das ist politisch ungeschickt, das ist was auch immer du möchtest. Aber auf einer ganz konkreten Ebene ist das eine solche Schweinerei, dass dafür jemand Dresche verdient hat. Sowas darf überhaupt nicht passieren. Da darf irgendein Beamter oder was auch immer da sitzt oder ein Verwaltungsangestellte darf überhaupt gar nicht erst auf die Idee kommen, sowas zu verordnen.
Mhm.
Oder anzuordnen. Das geht gar nicht. Jemand, der so überhaupt in der Lage ist zu denken, der ist schon ein Problem.
Ja, finde ich auch. Ja.
Also, das ist ein Problem. Wirklich. Jemand, der da sitzt, der das unterschrieben hat, der das abgestempelt hat und sich ja nur an die geltenden Regeln hält, der hat ein psychisches Problem. Der muss mit seinem Vorgesetzten, der muss wenigstens so viel Cojones haben, zu seinem Vorgesetzten zu gehen und sagen, das hier unterschreibe ich nicht. Schmeiß mich doch raus.
Ja.
So viel erwarte ich. Also das ist ja, weißt du, das ist halt, mehrschichtig ist das ein Problem.
Mhm.
Das sind nicht nur die Menschen, die gedacht haben, hey, cool, ich habe hier einen Job, ich kann für meinen eigenen Lebensunterhalt sorgen, hey, geile Sache. Ja? Mhm. Alles, was ich wollte, ist in Sicherheit leben und mein Brot und Dach über dem Kopf verdienen. Das ist das eine. Das andere ist, da wird jetzt im Zweifelsfall ein Pflegeheim zugemacht.
Ja.
Du kriegst die Leute kaum woanders untergebracht, weil die wenigsten Heime nehmen überhaupt noch Demenzkranke auf, muss man auch mal sagen. Ja? Ist auch sowas, was kaum jemand mitbekommt. Das kriegt man erst mit, wenn man nach Plätzen für Demenzkranke sucht.
Mhm.
Das ist das Ding. Die Familien, die an diesen Menschen, die im Moment noch in diesem Heim leben, dranhängen, die sind genauso belastet. Also ich wäre da mit Fackeln und Mistgabeln, wäre ich da vorm Kreiswehrersatzamt oder wer auch immer dafür zuständig ist, aufgelaufen. Ehrlich, ey, boah.
Ja, krass, ne?
Krass, krass, krass. Also das finde ich wirklich krass. Alzheimer. Kennen wir, ne, so aus Erzählungen oder weil wir mehr oder weniger mittelbar oder unmittelbar sogar betroffen sind. Das erkennt man an so Sachen wie Gedächtnisstörung, Orientierungsstörung, also du weißt nicht, wo du bist und wann du bist. Sprachstörungen, das Urteilsvermögen ist eingeschränkt und Persönlichkeitsveränderungen. Ist auch eine sehr, ich nenne es mal interessante Sache bei Alzheimer, dabei zuzugucken, wie sich die Persönlichkeit verändert, wie auf friedfertige Menschen auf einmal aggressiv werden und auch umgekehrt. Alzheimer kommt daher, dass im Gehirn die Nerven sterben. Warum das passiert, wissen wir nicht. Es gibt Vermutungen, es gibt Plausibilitäten, aber was da wirklich passiert, ist ungeklärt. Was man aber findet ist, wenn du die Gehirne von verstorbenen Alzheimer-Patienten anguckst, das sind sogenannte Plaques, das sind Proteinklumpen, also Eiweißklumpen. Die haben einen schönen Namen, die heißen Beta-Amyloid-Proteine, die sammeln sich zwischen den Nervenzellen, so, und dann kriegt die Nervenzelle nichts mehr mit und dann stirbt sie halt ab. Das Ganze ist eine neurodegenerative Erkrankung, das heißt, es geht immer weiter. Es ist unheilbar. Mit anderen Worten, wenn es einmal angefangen hat, dann hört das nicht mehr auf. Das muss man sich immer klar machen. Was es aber gibt, sind Möglichkeiten, diese Degeneration zu verzögern. Und zwar je früher, desto erfolgreicher verzögerst du. Du kannst dich dagegen anverhalten, ja? Ich habe gerade, mache ich auch gleich noch mehr Werbung für, eine Sendung aufgenommen mit einer Ärztin, die forscht auch, macht angewandte Forschung. Die sagt, alles, was gut ist für den Körper, ist auch gut fürs Gehirn.
Mhm.
So. Außerdem, was man machen kann, ist das Gehirn auf Trab halten. So jedes Jahr eine neue Fremdsprache lernen. Oder so,
ne? So wie Duolingo. Ich.
Ja, so genau. Das Beste, was du machen kannst, wenn du das bis ins hohe Alter durchziehst, hast du eine große Chance zu sterben, bevor du Alzheimer kriegst.
Ich werde ja wohl meinen dreijährigen Streak niemals aufgeben, also ich bitte dich.
Ja, genau. So, was es gibt, ist, es gibt genetische Defekte, die dazu führen, dass du ein so hohes Risiko für Alzheimer hast, dass du jung Alzheimer bekommst, teilweise mit 40, teilweise sogar noch früher. Die kann man sehen, also die kann man messen, diese genetischen Defekte. Das Problem ist, dass diese Messung wahnsinnig aufwendig ist. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach mal jeden zum Genscreening schicken, so Mammographie, weißt du, Alzheimographie, kannst du nicht machen. Was du aber machen kannst, ist, du kannst, wenn du in der Familie Alzheimer-Fälle hast, kannst du nach dieser genetischen Störung gucken und weißt dann früh genug, habe ich ein erhöhtes Risiko, sollte ich vielleicht dieses Jahr 3 Fremdsprachen lernen. Und es gibt ein Medikament. Das Medikament hat den Namen Lecanemab. Wie das funktioniert, ist auch im Podcast zu hören. Das ist das ist so ein monoklonaler Antikörper. So, das wird in den USA verabreicht schon. Die Europäische Arzneimittelagentur hatte die Zulassung verweigert, weil es zu viele, zu starke Nebenwirkungen gibt. Und zwar wirklich viele. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es war wirklich so, dass bei auffällig vielen Leuten das Gehirn geschwollen ist.
Ja. Oh.
Mhm. So. Nicht zugelassen. Daraufhin gab es Protest von sehr, sehr vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern quer durch Europa. Und jetzt hat die EMA doch nochmal umgesteuert und wird dieses Zeugs, das Lecanemab, unter sehr, sehr strengen Auflagen doch noch zulassen in Europa. Also nur für bestimmte Patientengruppen und sowas. Das ist, wie gesagt, ein Antikörper. Was der macht, ist, der reduziert diese Beta-Amyloid-Ablagerung, weil der bindet irgendwie da dran und fördert dann den Abbau davon.
Immunsystem halt. So funktioniert ja Immunabwehr quasi.
Was es aber macht, und das ist wichtig, das fördert den Abbau. Weil die Ablagerungen, die nehmen schneller zu, als der Antikörper die Dinger rausschaffen kann. So. Warum erzähle ich es? Warum habe ich mich eben aufgeregt? Weil ich selbst mittelbar betroffen bin. vorher auch nur so eine abstrakte Ahnung hatte, wie scheiße das ist, wenn man das bekommt. Weil solange man, das muss man sich einfach klar machen. Das geht, das auf sich selbst zu übersetzen, ist fast unmöglich. Aber du bist halbwegs bei Verstand. Das heißt, die Hälfte, ja, also es ist nicht so, dass du 50% durchgehend bei Verstand bist, sondern du bist heute, hast jetzt keinen und gleich hast du wieder Verstand. Und in den Phasen, in denen du bei Verstand bist, merkst du, dass du deinen Verstand verlierst. So, und die Symptome habe ich eben schon aufgezählt, was da passiert, was aber vor allen Dingen passiert, ist Scham. Und Scham könnte die schlimmste Scheiße sein, die der Mensch hat. Ja. Und andererseits macht das Angst.
Klar.
Das heißt, du lebst am Ende in Scham und Angst, bevor du überhaupt nichts mehr mitkriegst. Und das willst du nicht. Darum erwähne ich das einfach nur noch mal. Das ist so aus der Kategorie alt werden ist schlimm. Aber, wie gesagt, man kann was dagegen tun. Genauso wie gegen viele andere Dinge, die alt werden, überhaupt erst schlimm machen. Vor allen Dingen, wenn man früh genug anfängt. Also alles, was Volkskrankheiten genannt wird. Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht, Rauchen, Alkohol und. Und das alles kriegst du in den Griff oder am besten in den Griff, wenn du so früh wie möglich anfängst. Weil es geht im Wesentlichen um Verhalten. Und je länger du ein bestimmtes Verhalten gelernt hast, desto schwieriger wird es, dieses Verhalten umzulernen. Unmissverständlich hätte ich vor 40 Jahren gelernt, mich vernünftig zu ernähren und viel zu bewegen, wäre ich heute höchstwahrscheinlich nicht fett, hätte keinen Bluthochdruck und vor 10 Jahren hätte ich dann wahrscheinlich auch nicht diese Thrombose gehabt. Und jetzt kommt die Werbung. Ich habe tatsächlich gerade eben, also in Wochen ausgedrückt, 2 Folgen vom Resonator-Podcast aufgenommen zum Thema Alzheimer. Die eine ist mit einem renommierten Grundlagenforscher eben zum Stand der Grundlagenforschung. Das ist echt spannend, was der erzählt. Die haben so Ausschalter im Gehirn gefunden und sowas. Also jetzt nicht Gehirn aus, sondern
Alzheimer.
Nee, Alzheimer auch nicht, aber bestimmte Mechanismen genetisch und so können sie an- und ausschalten. Okay. Gehirn an aus wäre auch geil.
Dafür gibt's Drogen.
Ja, stimmt auch, ja. Also das eine ist Grundlagenforschung, das andere ist eine Ärztin, die in Magdeburg anwendungsorientiert forscht und zu der dann auch Alzheimer-Patienten in die Sprechstunde kommen und mit denen sie arbeitet und so weiter. Das ist wahnsinnig spannend, überhaupt nicht schrecklich, also nicht so, oh Gott, da ist die 5 Minuten, die ich gerade monologisiert habe, schrecklicher als alles, was man in diesen Sendungen hören kann. Ich empfehle das anzuhören, weil es cool ist. Eigentlich wie alles cool ist, wo es um Grundlagenforschung geht.
Wir bleiben in der Wissenschaft, wechseln aber in die Geisteswissenschaften und zwar in die Sozialwissenschaften. Ich habe mich heute in den Kaninchenbau der Leipziger Autoritarismusstudie begeben.
Oh Gott, ich mache mir einen Tee.
Ist ja immer recht lang, über 200 Seiten. Ich glaube, die ersten 100 etwa habe ich auch nur geschafft. Also jetzt bitte schlagt mich nicht, wenn ich nicht alles erzähle, was da drin steht. Aber die waren schon hinreichend interessant und ich habe ein paar Erkenntnisse, die ich auch für mich neu fand und auch, ich finde, die erklären relativ viel von dem, was gerade so um uns herum passiert. Ganz grundsätzlich, die haben so ein Vorwort, was nochmal rückkoppelt an die letztendlich Autoritarismusforschung in den Sozialwissenschaften, die schon vor 100 Jahren angefangen hat und die im Grunde inzwischen eine sehr gute Definition oder eine sehr gute Analyse liefert, woher das kommt mit diesen Anhängerinnen und Anhängern von Autoritarismus, die schreiben. Die autoritäre Gruppe wird durch Verschwörungserzählungen und geteilten Aberglauben aneinandergebunden. Ihr Bindeglied ist die Verleugnung der Realität. Dabei kann die Verleugnung der Realität so weit gehen, dass selbst miteinander konkurrierende Verschwörungsnarrative gleichzeitig bei denselben Menschen Anklang finden, selbst wenn sich die Erzählungen widersprechen. Zitat Ende. So also im Vorwort. Und dann gibt es so ganz viel, also die haben das Studiendesign ganz gut erklärt, die machen das ja auch schon relativ lang, deswegen können sie auch Langzeitanalysen anbieten, also wie hat sich das mit der Zustimmung oder Ablehnung zum Autoritarismus in Deutschland so entwickelt. Die können das aufdröseln nach Ost-West und auch nach Männern und Frauen und auch nach Alter und Einkommen und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich kann es hier nur sehr knapp zusammenfassen, was ich am spannendsten fand und deswegen nur empfehlen, am Wochenende mal da reinzuschauen in diese Studie.
Hey, das ist normalerweise mein Satz.
Kostenlos, gibt es kostenlos als PDF bei der Heinrich-Böll-Stiftung, verlinke ich auch. Und da gibt es eben so verschiedene Aussagen und dann wird von den Teilnehmenden an der Studie abgefragt, stimmen Sie dem sehr stark zu, also überwiegend zu, stimmen Sie dem gar nicht zu? Und ich habe mal so ein paar Aussagen und die Zustimmungswerte mitgebracht. Also eine Aussage ist, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert.
Entschuldigung. Ich finde immer, ich warte ja immer darauf, dass ich auch mal sowas gefragt werde, um einfach überhaupt gar nichts zu antworten, weil mir die Worte fehlen über eine so bescheuerte Frage.
40% der Deutschen immerhin lehnen diese Aussage komplett ab.
Nur 40?
Ja, nur 40. Und es gibt inzwischen knapp 40% in der Bevölkerung, die das zumindest nicht explizit ablehnen. Also teils, teils ist dann so die Antwortmöglichkeiten. 40%. Gerade in dieser Frage gibt es nur minimale Unterschiede zwischen Ost und West.
Wow.
In Ostdeutschland ist es ein bisschen höher, aber die machen dann auch immer so einen Unterschied zwischen latent und manifest. Also wie stark wird einer Aussage latent zugestimmt, ist also noch nicht, ne, ist noch so, man könnte die Leute vielleicht noch von was anderem überzeugen, sag ich mal. Mhm. Oder wie sehr ist es manifest? Und in Westdeutschland ist es manifester als in Ostdeutschland. Die Zustimmung zu dieser Aussage.
Also im Westen gibt es mehr Kernfaschos als im Osten.
Ja.
Krass. Krass.
Und ich habe noch ein paar mehr, so die wirklich
das ist ja erstaunlich sind. Entschuldige, gibt es da auch was Qualitatives? Also weil mein großes Problem bei solchen Fragen ist ja auch immer, was stellen Sie sich eigentlich unter einer solchen Partei vor? Was stellen Sie sich unter einem Land vor,
ja,
das von einer solchen Partei regiert wird?
Es gibt keine qualitative Forschung da drin. Die erklären aber in dem ganzen Vorlauf dazu, wo sie ihre Methoden erklären, ganz gut, warum sie genau solche Aussagen zum Beispiel nehmen. Weil solche Aussagen, also wenn du denen zustimmst, dann hast du halt prinzipiell nicht explizit, aber prinzipiell bist du offen dafür, dass es keinen Pluralismus mehr gibt in der Gesellschaft.
So ein Pass pro Toto,
ja.
Heimliches Pass pro Toto, okay, verstehe. Ja.
Die haben sich quasi extra solche Aussagen ausgedacht mit den verschiedenen Fragen, die selbst wenn man sagen könnte, okay, die Leute haben nicht richtig drüber nachgedacht, als sie zugestimmt haben, trotzdem so eine gewisse Bereitschaft natürlich dann da liegt, zu sagen, ja, wäre mir jetzt lieber als dieser ganze Gender-Quatsch und Pluralismus und sowas, ne? Also das bin jetzt ich, polarisiere jetzt gerade sehr, aber.
Naja, also diese eine harte Hand, die könnte ja durchaus auch eine
Gender-Diktatur sein.
Progressive Diktatur sein.
Ja. Genau. Also das ist das.
Gender-Diktatur.
Dann die nächste Aussage, auch interessant. Ja. Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß. Und da merkst du schon die Wortwahl, ne? Zu groß. Mhm. Der Einfluss der Juden ist groß, ist nicht ganz so, ne? Aber ist zu groß. Das ist schon sehr stark. Und 9,2%, also jeder Zehnte etwa, Ost und West, also im Osten ein bisschen höher, dafür aber im Westen auch wieder deutlich manifester, stimmen dieser Aussage zu. Und weitere über 20% halten das zumindest für teilweise richtig.
Mhm.
Mhm. Und das ist auch tatsächlich ein Stück weit gestiegen. Also so dieser Antisemitismus. Der wird aber nachher, ich komme nachher nochmal speziell zum Antisemitismus, da haben sie nämlich nochmal genauer aufgedröselt auch, also verschiedene Aussagen nochmal. So und jetzt die dritte sehr große Aussage, die im Autoritarismus auch stark kennzeichnet. Und da geht es um Sozialdarwinismus. Mhm. Wie in der Natur sollte sich in der Gesellschaft immer der Stärkere durchsetzen?
Ja. Und da bist du ganz schnell bei Konservativen als Reservoir für diejenigen, die dann hinterher in diese Verschwörungsideologien abdriften, weil sie nämlich die Realität verleugnen.
Ja.
Weil der Mensch ist zwar Teil der Natur, aber ne, wir leben halt nicht im Wald.
Nee, und wir haben ja auch Ethik und Moral und solche Dinge entwickelt, genau, im Laufe der Zeit.
Krass. Ja.
Hier gibt es zum ersten Mal einen sehr deutlichen Ost-West-Unterschied, weil mehr als jeder 10. Westdeutsche denkt das Manifest.
Ja.
Und nicht mal jeder 20. Ostdeutsche. Sehr interessant.
Das ist wirklich spannend.
Die gleiche Diskrepanz. Die gleiche, also jeder 10. Westdeutsche Manifest, nicht mal jeder 20. ist bei der Aussage, eigentlich sind die Deutschen von Natur aus anderen Völkern überlegen. Also auf eine Art kann man sagen, die Westler sind auf eine Art sehr viel härter rechts als die Ostler.
Ja.
Also jetzt in solchen sozialdarwinistischen Aussagen.
Aber warum wählen die Ostler dann sehr viel härter rechts?
Ja, so, da kommen wir jetzt natürlich zu der ganzen Ausländergeschichte.
Ah, okay.
Wobei, man muss dazu sagen, also bei dem Thema Ausländer sind die Zustimmungswerte in Ost und West fast gleich groß, also ziemlich gleich groß. Und es sind die größten, ich sag mal, autoritären, wenn man es so nennen will, oder rechten Zustimmungswerte überhaupt in dieser Studie. Also auf den Ausländer, der raus soll, kann man sich einigen.
Hm.
Zum Beispiel die Aussage, die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen.
Mhm.
In Ostdeutschland fast jeder Zweite stimmt dazu. Dann, wenn Arbeitsplätze knapp werden, dann wollen fast ein Viertel der Befragten die Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken.
Ja, ich muss einfach nur gerade, das ist doch völlig idiotisch.
Ja, angesichts des Fachkräftemangels aktuell hatten, ne, es ist gerade nicht unser Problem, aber es ist was, was die Leute anscheinend doch sehr, ja, du sagst ja immer, man konkurriert im unteren Bereich der Gesellschaft, ne? Das stimmt natürlich. Und dann.
Naja, und was man vielleicht auch nicht übersehen darf, ist also diese, ich sag mal, dass der Arbeitsmarkt sich gedreht hat zugunsten der Arbeitnehmer. Das ist ja ein Phänomen, das ist gerade mal 10 Jahre alt. Und die meisten, die da befragt worden sind, erinnern sich wahrscheinlich auch noch an die Zeiten der Massenarbeitslosigkeit.
Ja, ja, mit Sicherheit.
West wie Ost. Ne? Also, ja.
Wobei, habe ich auch gleich noch interessant.
Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu wohlwollend.
Ja, ich finde, man kann ja gar nicht. Also ich bin nach dieser Lektüre nicht mehr wohlwollend gewesen. Eher ein bisschen, naja, Schnaps ist gut heute Abend. Hier, was inzwischen nur noch eine Minderheit in Ost und West als Aussage ablehnt, ist die folgende. Durch die vielen Ausländer ist die Gesellschaft in einem gefährlichen Maß überfremdet. Das ist eine Aussage, die nur noch eine Minderheit ablehnt, in Ost und West.
Aber das ist doch Unsinn. Was ist denn überhaupt? Okay, ist denn überhaupt Überfremdung? Was ist das für ein Quatschbegriff?
Ja, naja, das ist ein Quatschbegriff, mit dem natürlich viele Parteien inzwischen Wahlkampf machen. Das ist ein Gefühl, das ist emotionalisierte Politik. Das ist das Gefühl, das du hast, wenn du als, weiß ich nicht, wenn mein Onkel nach Berlin kommt,
ja.
und U-Bahn fährt in Kreuzberg, dann hat er vielleicht das Gefühl von Überfremdung.
Wahrscheinlich ist das hier bei mir in Tempelhof mehr Türken Mercedes fahren als Almans oder sowas. Entschuldigung.
Ja, krass.
Ich bin ein bisschen auf Krawall gebürstet heute, merke ich gerade.
Ich habe ja aber auch, ich erzähle dir ja auch Dinge, ich merke schon, die dich echt triggern. Es tut mir auch leid.
Ne? Ja. Wo ist Steffen Mau, wenn man ihn braucht?
Ja, mit dem müssen wir auch mal reden. Ein Muster, das ich sehr interessant finde, ist, je älter die Ostdeutschen sind, die mitgemacht haben, desto weniger rechts scheinen sie zu sein. Also desto weniger stimmen sie bestimmten rechten Aussagen zu. Und je älter die Westdeutschen sind, desto mehr stimmen sie bestimmten rechten Aussagen zu. Das ist jetzt nicht pauschal so und auch nicht in allen Dimensionen. Wer sich das mal genauer anschauen will, da gibt es eine Tabelle auf Seite 54, die das nach Alter und Ost-West ein bisschen aufdröselt. Aber ich fand so als Tendenz schon erstaunlich. Nein,
mich wundert das überhaupt nicht. Also rechts zu sein bedeutet ja jetzt, zunächst mal, also nicht rechtsextrem, sondern rechts zu sein, bedeutet ja zunächst mal die Gesellschaft, also die Ordnung der Gesellschaft als, ich sag mal, naturgesetzlich oder quasi naturgesetzlich oder meinetwegen auch gottgegeben hinzunehmen. Ne? Da gibt es Leute, die sind oben, da gibt es Leute, die sind unten. Mhm. Und alte Westler haben so viel zu verlieren, dass sie die alte Ordnung beibehalten wollen. Alte Ostler haben so viel nicht zu verlieren und haben auch schon mal eine Ordnung in sich zusammenfallen sehen. Das finde ich jetzt irgendwie gar nicht so unplausibel.
Ja, ich fand es auch also den Sozialdarwinismus irgendwie so spannend zu sehen, dass das tatsächlich bei den Ostlern nicht so drin ist.
Ja.
Das scheint das dann schon die unterschiedlichen passend. Systeme, ne, irgendwie, ja.
Das heißt, eventuell sehen wir im Osten auch einen ganz anderen Konservatismus als im Westen. Also im Westen eher ein Rechtskonservatismus und im Osten eher ein, was weiß ich was, Konservatismus, ja, der sich vielleicht auch noch rausbilden oder noch definiert werden muss. Mhm. Weil aggressiv ist der ja auch. Also ja. Ne, je weiter nach rechts du im Osten gehst, desto aggressiver wird es ja sogar. Also die Beißhemmung ist da ja wesentlich geringer.
Mhm. Ja klar, aber das kommt ja auch durch den Zuspruch für die rechten Parteien. Ja. Also das bestärkt ja die Leute auf der Straße dann auch wieder. Das ist dann so ein, heizt sich gegenseitig an.
Aber dass alte Westler eher rechts sind als alte Ostler, finde ich überhaupt nicht. Ja. Also hätte ich jetzt, ja, wundert mich nicht.
Dann, was auch nicht wundert, Männer sind durchgehend rechter als Frauen.
Ja, klar. Ne?
Wundert nicht. So, jetzt können wir zum
ja, Entschuldigung.
Was denn? Sag.
Nee, ich war auch, ist schneid raus. Nein, ist einfach nur alte Ordnung halt. Ne?
Ja, ja.
Also, der Patriarch ist rechts, natürlich. Notwendigerweise ist der Patriarch rechts. Weil er ja eine bestehende Ordnung aufrechterhalten will.
Ja, klar. Und es ist letztendlich ein Unterdrückungsgefüge, dass diese bestehende Ordnung kennzeichnet, auf eine Art. Würden die natürlich, wir unterdrücken doch niemanden, das macht die Frau alles freiwillig.
Hm. Klar.
Kommen wir zum Antisemitismus. Und ich fand es sehr schön, weil es gibt indirekt in dieser Studie eine ganz gute Definition, was eigentlich israelbezogener Antisemitismus ist. Und weil heute der jährliche Vorlesetag ist, zitiere ich das jetzt mal etwas ausführlicher aus der Studie. Also ich lese mal vor. Während 2022 noch 12,8% angaben, dass ihnen aufgrund der Politik Israels die Juden immer unsympathischer würden, stimmten 2024 schon 15,6% der Befragten dieser Gleichsetzung von Juden mit den politischen Handlungen des Staates Israels zu. Insgesamt mehr als ein Fünftel der Befragten findet außerdem, dass, Zitat, Israels Politik in Palästina genauso schlimm wie die Politik der Nazis im Zweiten Weltkrieg ist. Eine Aussage, die nicht nur die Handlungen des Staates Israels delegitimiert und dämonisiert, sondern gleichzeitig auch eine Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus darstellt. Immerhin mehr als jeder Zehnte findet, dass Israels Verbrechen im Vergleich zu den, in Anführungszeichen, Schattenseiten anderer Nationen deutlich schwerwiegender sind. Zitat Ende. Also, die Gleichsetzung von Juden mit den politischen Handlungen Israels, die Handlungen des Staates Israels dämonisieren und gleichzeitig die Verbrechen des Nationalsozialismus zu relativieren und das, was Israel macht, negativer zu bewerten, als wenn zum Beispiel Sudan, Iran, Russland und andere auch schlimme Dinge tun, das ist israelbezogener Antisemitismus. Indirekt. Definiert.
Das, ja, mein Problem dabei ist ein bisschen, also gerade diese Sache, also die Politik Israels macht mit Juden unsympathisch, das ist ja genauso schlimm wie die Nazis und so. Mhm. Vielleicht bin ich da auch wieder zu wohlwollend, aber ich glaube, dass wir da viel eher einen Bildungsmangel sehen, und zwar sowohl eine Herzens- als auch eine Geistesbildung, also einen Empathiemangel und einen Mangel an formaler oder einen Informationsmangel.
Ja.
Ich glaube, dass du, ne, also wenn du ständig nur in den Nachrichten hörst, der jüdische Staat, der jüdische Staat, der jüdische Staat, dann ist das der Judenstaat für dich. Also diese Transferleistung, glaube ich, machen die meisten Menschen einfach gar nicht. Sagen, Moment mal, das hat ja nichts mit dem Juden um die Ecke zu tun. So.
Ja. Ja,
außer, dass die zufällig die gleiche Religion hat. Und genauso mit der Relativierung Drittes Reich. Ich glaube auch, dass das Dritte Reich, musst du auch da eine kräftige Transferleistung erbringen, um dir überhaupt klar zu machen, was das Dritte Reich bedeutet hat, also was die Shoah bedeutet hat, der Zweite Weltkrieg bedeutet hat. Mhm. Das ist, glaube ich, nichts mehr, was man so mitnimmt. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind noch Bombenlücken in Köln gesehen habe. Das macht wenig mit dir, aber es macht was mit dir.
Ja, ja,
weißt klar. Du? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mit genügend Bildung, also mit genügend Information zu beheben wäre. Dieses Problem.
Ich bin da auch überzeugt von. Ich habe ja das Thema Stolpersteine auch mitgebracht diese Woche. Mhm. Weil in Bremen gibt es ein Projekt, das eine App entwickelt hat zu den Stolpersteinen. ist eigentlich für Schülerinnen und Schüler gedacht, aber bestimmt auch allen. Also ich würde es mir jetzt auch installieren, wenn es das in Berlin auch gäbe. Da kannst du quasi mit dem Handy durch die Stadt laufen und wenn du an einen Stolperstein kommst, weiß nicht, ob du den dann scannst oder ob das irgendwie über eine Karte sieht, wo du gerade bist, aber kannst du halt über den Stolperstein beziehungsweise die Namen oder die Familie, die da drauf steht, mehr erfahren, also die Geschichte hinter den Stolpersteinen erfahren. Und das erfahren ja sonst nur die Leute, die die Stolpersteine legen. Und da habe ich eine ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Nämlich, mein Sohn hat in der Grundschule mit seiner Klasse so einen Stolperstein gelegt. Also die hatten ein Projekt und das ist in Berlin, verlinke ich auch, wird das angeboten für Schulklassen, dass die sich entweder mit einem schon bestehenden Stolperstein beschäftigen können, also werden dann da begleitet von so einer Organisation, die liefern den Materialien, Hintergrund zu einem Stolperstein und zu den Personen und deren Geschichte. Oder, und das hat die Klasse meines Sohnes gemacht, du kannst sogar selbst einen Stolperstein legen. Und das ist ein Prozess von einem halben Jahr, den die Klasse da dran gearbeitet hat, wo sie erstmal Informationen bekommen haben über jüdische Familien, jüdische Personen, die in Berlin Opfer des Holocausts geworden sind. Dann haben sie sozusagen in einem Abstimmungsprozess entschieden, für welche der Familien sie in Friedrichshain, weil das eine Friedrichshainer Schule ist, einen Stolperstein legen wollen und warum. Also haben wir auch diskutiert, welche Geschichte sie jetzt irgendwie am meisten bewegt hat oder ja, vielleicht auch eine Geschichte, die man so noch nicht gehört hat oder. Mhm. Und dann ganz am Ende stand dann natürlich sehr feierlich auch wirklich die Legung dieses Stolpersteines. Und das war ein Projekt, wo dann am Ende haben alle geheult.
Wow.
Also wir standen da.
Das muss ja nur auch nicht sein, oder?
Naja, aber weißt du, die haben halt dann auch erzählt von dieser Familie. Und, und allein dadurch kommen dir ja schon die Tränen und du verstehst aber so viel besser, was da passiert ist. Ja. Und ich glaube, solche Projekte sind es, weil wenn du im Geschichtsunterricht das irgendwie erzählt bekommst, da schaltet eh die Hälfte ab.
Es ist Schule, da bohrst du lieber Nase, kippelst mit dem Stuhl, das funktioniert doch alles nicht.
Ja, und deswegen solche Projekte oder auch, klar, was ja auch einige Schulen machen, sind dann so Fahrten zu Konzentrationslagern und wenn du dann zu der Gedenkstätte Buchenwald fährst, wo ja dieser wahnsinnig engagierte Leiter ist, der dann auch die Schulklassen teilweise selber da durchführt und wo es so viel einfach auch zu erleben gibt. Also so, dass du dich eben nicht mehr mit deinem Schule ist scheiße Panzer dadurch bewegst, sondern die da wirklich auch durchdringen können. Also ich glaube, solche Bildung ist das Einzige, was eine Chance hat, den Kids zu vermitteln, was der Holocaust war.
Ja, überhaupt Menschen zu vermitteln, was der Holocaust war. Ja. Also das ist ja selbst, wenn du in höherem Alter, ich habe das ja gemacht vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder sowas, da war ich zum ersten Mal in Buchenwald. Wir sind da zu zweit hingefahren mit einem Freund damals für ein Projekt von der Uni. Ich habe ja spät nochmal einen Masterstudiengang gemacht. Mhm. Und wir fahren da jetzt mal hin. So. Und eigentlich hatten wir vor, alle Konzentrationslager, egal. Jedenfalls sind wir nach Buchenwald gefahren und das war so ein Tag wie heute. So, ne? Mhm. Kalt, Herbst, also so ein fieser, einer von den fiesen Herbsttagen. Und sind einfach da rumgelaufen, also einfach auf diesem Gelände rumgelaufen, jetzt ohne großen Führung zu machen oder sonst irgendwie was. Das ist nochmal anders beeindruckend.
Ja. Ja.
Das ist nochmal ganz anders. Dann kommt natürlich, also die Kernfaschos, die werden auch um die Ecke kommen, wenn sie sagen, ja, danach haben die Russen da gefangen. Ist also alles gar nicht so schlimm. Ja, die Leute wirst du nie loswerden. Also die 20% wirst du nie mitgenommen kriegen. Ne? Aber ja. Was ich halt auch super finde, ist, was hatte ich, glaube ich, schon mal drüber geredet, hier in Berlin im Bayerischen Viertel. Die Schilder, also im Bayerischen Viertel hier in Berlin, da ist dann halt die, weiß ich nicht, die Bamberger Straße und die Rosenheimer Straße und so. Da hängen halt 80 Schilder an Laternenpfählen und da stehen dann solche Sachen drauf wie: Juden müssen Schmuckgegenstände aus Gold, Silber, Platin und Perlen abliefern.
Ja.
So. Steht einfach so ein Schild und darunter ein Datum. Mhm. Ja, was gibt's denn noch? Gibt's noch so: Im Schriftverkehr mit Behörden dürfen Juden ihre früheren Titel oder Berufsbezeichnungen nicht mehr angeben. Sowas flächendeckend zu haben, stelle ich mir auch sehr beeindruckend vor, weil als ich das erste Mal im Bayerischen Viertel rumgelaufen bin, ich war völlig irritiert. Weil das steht da einfach so. Und ich bin da lange drauf und dachte, was ist denn hier los? Und irgendwann kommst du dann da drauf, ne, das müssen die Nürnberger Rassegesetze gewesen sein, was hier jetzt zitiert wird und so. Ja. Ja, aber ja, man muss es halt konkretisieren, ne?
Ja, voll. Ja, ich könnte noch ewig erzählen, vor allem eben auch der Bereich Antisemitismus ist wirklich relativ komplex, weil die einen komplett neuen Fragebogen entwickelt haben für sogenannten postkolonialen Antisemitismus. Aber das führt jetzt zu weit weg. Also,
Postkoloniale
ja.
Antisemitismus, was?
Na gut, also eine Aussage zum Beispiel ist, der Nahostkonflikt ist ein Konflikt zwischen weißem Kolonialismus und unterdrückten Minderheiten. Das ist eine Aussage.
Weil die Isis ja auch alle so weiß sind, ne?
Ja. So, also in die Richtung, ne? Oder hier, die Gründung Israels ist auf das schlechte Gewissen der Europäer zurückzuführen. Sowas sind dann die Aussagen. Und dann, ich kann mir vorstellen, dass also
Wahnsinn.
viele dem irgendwie auch zustimmen oder, ne?
Natürlich,
Und
es gab doch dieses Schild, Free Gaza from German Guilt, glaube ich, war das, ne?
genau, das ist auch eine der Aussagen. Der deutsche Schuldkomplex behindert die Freiheitskämpfe der Palästinenser. Und die Zustimmungen sind halt ein bisschen erschreckend. Also da sind es dann so 14%, 18% jetzt nicht, ne, wahnsinnig viel, aber das ist deutlich messbar. Und das sind alles Aussagen, die die Geschichte auch ein Stück weit, also außen vor lassen. Ne? Also was wir gerade hatten, dass es die Shoah gab, dass es den Holocaust gab und dass Israel natürlich dann auch ein Zufluchtsort für die Juden war. Das kommt dann da nicht mehr vor. So, dann ist es halt eine Kolonialstadt wie die anderen alle auch.
Ja.
Also ja.
Was ich eben bei diesen ganzen Zahlen, die du sagst, also dieser ganzen Autoritarismus oder diesen Autoritarismus-Studien, da gibt es ja auch noch mehr so Sachen, immer wieder interessant finde, ist, am Ende bleibt für mich ein so ein Satz stehen, und zwar linke Hegemonie, my arse. Diese Erzählung der Rechten, also nicht nur der Rechtsextremen, sondern die Erzählung der Rechten, meinetwegen auch der Konservativen oder der Christlichen oder wie auch immer sie sind, der Rechten, dass dieses Land von einem linken Hegemon jahrzehntelang an der Nase herumgeführt worden. Das ist halt Quatsch.
Ja.
Deutschland war und ist ein rechtes Land. Ja? Und alles, was nicht rechts ist, also alles, was demokratisch ist, alle jegliche Demokratisierung
Es gibt auch
ist hier
rechte
hart
Demokraten.
erkämpft worden.
Ich finde, es gibt auch rechte Demokraten. Ich finde, da muss man schon unterscheiden zwischen rechtsextremen Einstellungen und, ich sag mal, das, was
Gegen
konservativ heißt.
wessen Interessen mussten denn so Sachen wie Frauenwahlrecht durchgesetzt werden? Gegen wen musste durchgesetzt werden, dass die Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat ist? Gegen wen musste durchgesetzt werden, dass Homosexualität nicht mehr strafbar ist?
Ich
Das
war, ja,
sind die Rechten.
das stimmt.
So, das
Gegen
ist,
wen muss gerade durchgesetzt werden, dass Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden sollten?
exakt.
Naja.
Ich spreche den Rechten nicht ab, ihre Einstellung zu haben. Ja, das nicht. Aber soll mir niemand erzählen, dass der Hegemon in der Bundesrepublik Deutschland seit 1900 oder wahrscheinlich 1800 irgendwas nicht rechts ist.
Das,
So, und
ja.
ne, natürlich, Windräder haben wenig mit Demokratisierung zu tun, jedenfalls nicht auf erster oder zweiter Ableitung. Irgendwann dann schon, weil sie uns unabhängig von autoritären Staaten machen. Aber ne, das, also auf den ganz basalen Sachen in so Grundrechtsfragen musste jegliche weitergehende Demokratisierung des Landes gegen die Rechten durchgesetzt werden. So, also erzählt mir nicht, dass hier linke Hegemonie geherrscht hätte, nur weil die Grünen 15% hatten.
Hier übrigens
Ach,
noch
herrlich.
eine.
Ich bin heute echt gut gelaunt, ne?
Ja, du hast
Ja, ne?
doch, da ist einiges drin in dir.
Ne,
Eine habe ich noch.
nächstes Mal vielleicht ein bisschen länger schlafen, Herr Klein.
Eine ganz interessante Aufdröselung nach Ost und West habe ich noch zum Antisemitismus. Also grundsätzlich ist die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen im Osten deutlich höher als im Westen, also wirklich deutlich. Außer bei den Aussagen, die sich konkret auf Kolonialismus beziehen. Da ist dann die Zustimmung im Westen viel, viel deutlicher. So Aussagen wie der Holocaust ist ein wichtiges Thema, aber die Kolonialverbrechen wiegen schwerer.
Aber finde ich, naja, ich
Ja,
fange jetzt
ne?
nicht wieder an.
Nee, ich fange nicht wieder an. Also sowas. Aber das sind dann so Aussagen, wo ich dann auch so, genau, man atmet schwer, aber Leute stimmen dem einfach zu, wenn sie. Das war
Aber auch da, Verstehen die Menschen, die diese Frage beantworten, wirklich, was das Aber an dieser Stelle bedeutet? Ich meine, ich habe regelmäßig mit einer Dame zu tun, die anstelle des das mit scharfem S damit sagt. Weißt du, wie verwirrend das ist?
Kannst du einen Beispielsatz sagen?
Ich wollte Ihnen nur mitteilen, damit Ihre Tochter morgen schulfrei hat.
Das ist sehr verwirrend, ja.
Das ist sehr verwirrend. So, und ich kann mir sehr gut vorstellen, es ist ja bekannt, dass ich keine allzu hohe Meinung von meinen Mitmenschen habe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nicht wenige Menschen das Wort aber überhaupt nicht kapieren. Also das Ausschließende dieses Wortes aber überhaupt nicht begreifen.
Ja, nicht ausschließend, aber es ist eine Hierarchisierung. Also Holocaust ist schon schlimm. Aber die Kolonialverbrechen.
Da gehört doch kein aber hin. Da gehört ein und hin.
Ja, nicht aber wegen schwerer. Also es ist eine Wertung, es ist eine Hierarchisierung. Das ist mehr, das ist weniger.
Ja, stimmt. Ja, das auch. Das, ja.
Naja.
Es ist interessant. Mein Zustand heute ist aggressives Wohlwollen. Das ist ganz witzig.
Perfekt für die Wochendämmerung.
Direkt neuen Untertitel. Aggressiv wohlwollender Wochenrückblick. Ich habe auch ein paar Daten mitgebracht. Wir haben jetzt eh schon alle Hörerinnen und Hörer verloren, weil wir zu viele Zahlen besprochen haben. Da komme ich jetzt noch mit ein paar mehr.
Yes.
Der Guardian, hatte ich letzte Woche kurz angeteasert. Der Guardian hat sich Zahlen angeguckt vom Farm Accountancy Data Network der Europäischen Kommission. Oder wie unser eins sagt, wir brauchen keine so vielen Wörter dafür. Das Landwirtschaftsbuchhaltungsnetzwerk.
Wir brauchen einfach nur ein Wort.
Wir brauchen ein Wort. Ja. Und vom Statistikamt der EU, Eurostat, haben sich auch Zahlen angeguckt. Die Ergebnisse sind, als der Krieg, es geht um die Landwirtschaft, um die Betriebe, die haben sich Betriebe angeguckt und deren Einkommen und Wohlstand. Als der Krieg in der Ukraine losgegangen ist, die Lebensmittelpreise hochgegangen sind, haben die europäischen Bauern Rekordgewinne, Achtung, eingefahren. Wo ich das immer krass fand, ist Castortransporte. Weil Medien haben jahrzehntelang gemeldet, da ist wieder ein Castortransport nach Gorleben eingefahren. Und eingefahren ist eigentlich ein Begriff, wenn du, also ich komme aus Nordrhein-Westfalen, wenn jemand einfährt, dann fährt er mit dem Lift runter in die Grube. Wenn du also in den Nachrichten hörst, da ist ein Castortransport eingefahren, dann hast du ein Bild vor dir, das Ding ist unterirdisch gut abgesichert gelagert worden. Tatsächlich hieß das einfach nur, der Zug ist auf das Gelände, auf dem die Dinger in aller Öffentlichkeit unter einem Wellblechdach abgestellt werden, draufgefahren.
Ja.
Interessantes Ding. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch gesagt wird, dieses Eingefahren. Wobei, es gibt auch keine Castortransporte mehr, ne? Aber das war ein Riesenproblem. Da habe ich echt gedacht, was macht ihr hier eigentlich? Ist das
kann mir nicht vorstellen,
framed ihr hier absichtlich? Framed ihr hier absichtlich oder habt ihr es selber nicht kapiert? Und ehrlich gesagt, wenn ich mir so angucke, wie nicht wenige Meldungen der Tagesschau so ansehen, würde ich denken, sie haben es selber nicht kapiert.
Das ist schon wieder wohlwollend aggressiv.
Stimmt. Also, der Ukraine-Krieg, die steigenden Lebensmittelpreise haben den Bauern wirklich Rekordgewinne beschert. Im Durchschnitt, also es sind europäische Daten, muss man sagen, im Durchschnitt sind die Einkommen der Bauern stärker gestiegen als die Inflation. Das meiste Geld haben die größten Höfe verdient. Während die größten Höfe das meiste Geld verdient haben, haben die kleinen Höfe so gut wie gar nichts verdient oder sind sogar pleite gegangen. Also verdient im Sinne von Einkommenssteigerung.
Verstehe.
So, die kleinen Höfe haben praktisch nichts dazu verdient oder sind pleite gegangen. Und die Zahl der Höfe mit weniger als 30 Hektar, was ein Hunderttausendstel des Saarlandes ist, die Zahl der Höfe mit weniger als 30 Hektar nimmt kontinuierlich ab. Ja. Ab ungefähr 50 Hektar hast du in den letzten 5 Jahren ein gutes Geschäft gemacht, also ordentlich dazu verdient. Die anderen bisschen mehr, bisschen weniger, im Wesentlichen gleich geblieben. Also so wie man bei Arbeitnehmern sagt, die Reallöhne sind nicht gestiegen. So. Also, die gesamte Landwirtschaft in Europa prosperiert, aber nur die großen Betriebe. So, und das haben sie beim Guardian haben sie noch eine Kennzahl verarbeitet. Die hat sich das Einkommensverhältnis pro Arbeitnehmer angeguckt. Also wie viel Geld bringt die einzelne Arbeitskraft dem Betrieb ein? Da guckst du dann halt nicht mehr auf Fläche, sondern auf Geld. Und da gibt es dann naturgemäß eine Schere, wie überall, wo Betriebsgrößen unterschiedlich sind. Größere Betriebe sind fast immer produktiver als kleinere Betriebe. Ich wüsste jetzt eigentlich nicht, dass es einen großen unproduktiven Betrieb gibt, der nicht irgendwann pleite gegangen wäre. Also größere Betriebe sind immer produktiver als kleinere Betriebe. Mhm. Einer der Gründe, warum Ostdeutschland weniger produktiv ist als Westdeutschland, die Betriebsgrößen. Zum Beispiel. Jetzt nicht nur in der Landwirtschaft, sondern insgesamt, aber anderes Thema. So, die Schere zwischen den Einkommen dieser Betriebe geht dramatisch auseinander. Mhm. In den letzten knapp 20 Jahren ist der Abstand zwischen dem kleinsten und dem größten Betrieb vom 20-fachen gewachsen auf das 60-fache.
Krass.
Ja. 20-fach kann man sagen, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ne? Wo nur drei Leute arbeiten oder wo nur 30 Hektar bewirtschaftet werden, ist halt ein Unterschied als irgendwo, wo 1800 Hektar bewirtschaftet werden. Also. Aber 60-fach ist schon heftig, ja. Da sind dann die Höfe ab 30 Hektar besser dran als die kleineren Höfe unter 30 Hektar. Außerdem zitieren sie noch eine Studie, die sehr schwer zu lesen war, leider, sonst hätte ich mich noch ein bisschen tiefer reingegraben. Also sonst hätte ich noch ein paar andere Studien gelesen. Wenn du alle Haushalte nimmst, die nach Einkommen viertelst und dir dann die einzelnen Viertel anguckst, die Quartile, dann siehst du, im unteren Viertel verdienen landwirtschaftliche Haushalte weniger als die anderen Haushalte.
Ja.
Ich rede nur über Durchschnitte. Mhm. Wenn du ein Bild willst, der arme Bauer verdient weniger als der arme Angestellte oder der Mindestlöhner. So. Im Durchschnitt geht es den landwirtschaftlichen Haushalten im unteren Quartil schlechter als nicht landwirtschaftlichen Haushalten. Im höchsten Quartil sind die landwirtschaftlichen Haushalte besser dran als die nicht landwirtschaftlichen Haushalte. Also die reichen Bauern verdienen mehr als die reichen Banker. Ganz geil, ne? Wenn du regional guckst, dann siehst du allerdings, dass diese Unterschiede sich einebnen, je wohlhabender das Land insgesamt ist. Also sie haben Daten genommen, unter anderem von Finnland und Rumänien und noch ein paar Ländern, Frankreich und etwa noch Polen, weiß jetzt nicht. Also wenn du Finnland, Rumänien vergleichst, sind die Unterschiede in Rumänien wesentlich größer als die Unterschiede in Finnland. Das heißt, es gibt in den reichen Ländern arme Bauern, aber die sind tendenziell, weil im Durchschnitt, es gibt arme Bauern, die sind tendenziell nicht die ärmsten Schweine der Volkswirtschaft.
Mhm.
So. Zurück nach Deutschland. In Deutschland gibt es gut 250.000 Betriebe, so eine 250.000 Bauernhöfe. Davon sind ungefähr die Hälfte, wenn nicht sogar mehr als die Hälfte. Die Statistik trennt nicht bei 30 Hektar, sondern bei 50 Hektar. Mhm. Die Hälfte, mindestens die Hälfte dieser Betriebe in Deutschland sind kleiner als 30 Hektar. Mhm. Und ein 30 Hektar Hof, da arbeiten keine 10 Leute. Ja, da arbeiten 10 Leute, wenn Erntezeit ist, weil ein paar Saisonarbeiter dabei sind. Auf so einem kleiner als 30 Hektar Hof arbeiten vielleicht 3.
Mhm.
So, und wenn du dann guckst, dass die kleinsten davon im Schnitt 8.000 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr reinholen, alles im Durchschnitt, ne?
Mhm.
So, dann finde ich sehr wahrscheinlich, dass bei den Bauernprotesten neulich so gut wie niemand mitgemacht hat, dessen Existenz ernsthaft bedroht gewesen ist. Oder anders ausgedrückt und nochmal zugespitzt, den Landwirten geht es nicht gut. Aber denjenigen Landwirten, denen es nicht gut geht, die sehen wir nicht.
Doch in den Kommentaren zur Wochendämmerung sehen wir die öfters, glaube ich.
Also das stimmt.
Dann mal so aber Einzelfälle berichten, wie es bei ihnen ist und wie eng und ja, wie krass ich rechnen müssen und so. Aber
mit
ja,
sehen meine ich auch eher
auf der Straße.
Das politische Brüssel und das politische Berlin sieht diese Leute nicht, sondern die sehen ganz andere Lobbyisten. Das meinte ich eher mit sehen. Habe ich vielleicht irgendwie, ja. Notiz machen, präziser ausdrücken.
Ja, ich finde es auch sehr interessant, dass ich hatte ja ein Gespräch mit zwei VertreterInnen der jungen ABL, also Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Da geht es ja genau eher um die Kleinen. Also bäuerliche Landwirtschaft ist sozusagen das Pendant zur industriellen Landwirtschaft. Und die haben auch gesagt, sie haben schon Kritik an der Politik. Es gibt Probleme. Aber das ist nicht das, weswegen die Traktoren hier durch Berlin gefahren sind. Und,
nee.
Und das ist halt tatsächlich dieses genauer Hinschauen, dieses Differenzieren. Und die Landwirtschaft, TM, die gibt es halt nicht. Es gibt halt diese ganz krass reichen Betriebe, die wahnsinnig profitieren von allem, was so passiert. The winner takes it all, mal wieder.
Ja, go big or go bust. Ja,
ja, und die ganz Kleinen, die haben Probleme, die, ja, wie du gesagt hast, von der Politik wahrscheinlich so gar nicht gesehen oder adressiert werden. Und da müsste man tatsächlich noch mal genauer hinschauen.
Ja, ich bin sicher, dass es möglich ist, eine Landwirtschaftspolitik, also eine Förderpolitik zu machen, die ja so ein bisschen wie, erinnerst du dich an Premium-Cola?
Ich erinnere mich dunkel, ja.
Ja, das ist dieses Cola-Kollektiv aus Hamburg, die ja keine Gewinne machen oder nicht wirklich Gewinne machen. Und was ich da eine total faszinierende Sache fand, du bekommst beim Getränkegrossisten oder beim Getränkehersteller bekommst du Mengenrabatte. Bei Premium bekamst du, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, bei Premium bekamst du Mindermengenrabatte.
Aha.
Wenn du einen so kleinen Laden hattest, dass du eben nur, weiß ich nicht, 10 Kästen im Monat abnehmen konntest, hast du die ein bisschen billiger gekriegt.
Oh.
So, und das könnte man natürlich auch, ein ähnliches Modell, wird es ein bisschen spezialisierter auf die Landwirtschaft vielleicht, aber so ein ähnliches Modell wäre ja auch möglich, dass man sagt, du bist ein kleiner Betrieb, du krepelst darum, dir machen wir es leicht und je größer du wirst, je produktiver du wirst, desto stärker bist du auf dich selbst, wie nennt man das, musst du dich auf dich selbst verlassen.
Zurückgeworfen.
Zurückgeworfen, sehr schön, zurückgeworfen.
Ja. Ich fand es auch nochmal ganz interessant, weil die beiden auch viel stärker, als man das sonst so von diesen Vertretern der Landwirtschaft wahrgenommen hat, den Klimaschutz auf dem Schirm hatten, weil die kleinen Höfe davon noch viel krasser betroffen sind. Also im Sinne von, wenn dann meine Ernte ausfällt, ist halt richtig schlimm. Und die großen Betriebe können das eher wegstecken. Und deswegen setzen die kleinen und die bäuerlichen Betriebe sich so stark dafür ein, eben wirklich Klimaschutz zu machen. Und die Großen sind ja eher die, die sich total dagegen stemmen. Ja, egal.
Was heißt dagegen stemmen? Also die stemmen sich gegen die Kosten. Also wenn es das blau gäbe, wären die auch sofort dabei.
Ja, weiß nicht. Weiß ich nicht. Ist denen vielleicht auch ein bisschen egal noch. Weiß ich nicht. Kommen wir nochmal zur Trump-Wahl. Ich habe nämlich ein paar Kommentare zur letzten Sendung mitgebracht, die ich nochmal sehr schön ergänzend zu dem fand, was ich gesagt habe. Also ich hatte
ganz schön was los in den Kommentaren zu dem Thema, ne?
Ja. Und ich fand das so gut, dass ich gedacht habe, ich nehme jetzt mal 3 Kommentare hier mit rein in die Sendung, damit auch alle, die nicht bei uns in die Kommentare schauen, davon profitieren, was für schlaue Leute bei uns kommentieren. Der erste war Lars, der sehr schön sagte: Sämtliche bisherigen Umfragen und Interviews mit Personen, die Trump gewählt haben, scheinen Katrins Thesen zu widersprechen. Also tatsächlich schreibt er, die bürgerliche Mitte ist sich wohl relativ einig. Auch Personen, die Trump als Person und seine Rhetorik ablehnen, selbst die haben Trump mit dem Argument gewählt, und das ist jetzt nur paraphrasiert, ich habe seit 3,5 Jahren weniger zu futtern auf dem Teller, was ja dein und Rudis Ding war. Und er sagt aber, dazu kommt auch noch Uninformiertheit. Ich habe Interviews mit Latinos gesehen, deren Argumente waren, ich kenne Harris nicht, Trump kenne ich. Ich weiß aber nicht wirklich, ob er sich rassistisch über uns geäußert hat. Im Zweifelsfall bin ich Christ und habe gelernt zu verzeihen.
Wow. Wow.
Das passt auch.
Wow.
Das passt auch ganz gut zu einem Cook-Tipp, den ich mitgebracht habe. Es gibt so ein Video mit dem Titel Can One Woke Teen Survive 20 Trump Supporters? Mhm. 1:40. Schwer auszuhalten an manchen Stellen, aber sehr, sehr, sehr empfehlenswert, wenn man Trump-Supporter wirklich verstehen will. Ist natürlich leider alles auf Englisch, aber ich glaube, bei YouTube kann man auch automatisierte Übersetzungsuntertitel einstellen oder so. Jedenfalls, hier zeigt sich auch, die Leute, die da sind, diese 20 Trump-Supporter, die haben krasse Widersprüche in ihren Weltbildern, ja. Dieser eine junge Typ, der in der Mitte sitzt und echt mit einem Elan und so viel Wissen dagegen hält, und der zeigt denen auch immer wieder auf, das ist doch widersprüchlich, was er hier sagt. Aber das führt nicht dazu, dass jemand mal seine Theorie nochmal überdenkt oder so, sondern, und ich habe es ganz am Anfang bei der Autoritarismusstudie zitiert, die Realität wird verleugnet, und das ist genau das Bindeglied zwischen diesen Leuten. Dann hatte Steff Baurer in unsere Kommentare geschrieben, und das stützt jetzt meine Position: Die Demokraten hätten mit der Aufstellung eines Straßenpfostens gewinnen können, weil man einen verurteilten Straftäter, der nur wirres Zeug redet, der Frauen und alle marginalisierten Gruppen hasst, einfach nicht wählt. Aber er wurde gewählt, weil das amerikanische Volk rassistisch, misogyn, bigott und in großen Teilen strunzdumm ist. Frau Harris war eine ideale Kandidatin, die alles mitbringt, was es für den Job braucht. Und dann schreibt
Aber wenn die Butter zu teuer ist,
Genau, dazu schreibt Steff, ja, ich verstehe, dass manche Leute arm sind und wirtschaftliche Probleme haben, aber das war nicht das Thema. Das ist ein vorgeschobenes Argument, wie hier die besorgten Bürger vorgeschoben sind. Und daraufhin antwortete dann Titus von Unhold, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Wokeness kann ich mir leisten, wenn ich satt und zufrieden bin. Ja, fand ich eine schöne Diskussion. Alle anderen Kommentare gerne nochmal nachlesen. Und ich habe meine Meinung tatsächlich auch angepasst nach diesen Kommentaren. Und bin überzeugt, dass es wahrscheinlich viele verschiedene Gründe gab für die Leute, die zu Trump gewechselt sind. Aber dass natürlich die Economy Stupid eine große Rolle gespielt hat.
Naja, oder für so viel mehr hat Trump ja gar nicht gehabt. Die Demokraten hatten so viel weniger, ne?
Ah, das ist eine Argumentation, ja, die ich so oft höre, aber das glaube ich gar nicht, dass sie so viel weniger.
Im Vergleich zum letzten Mal.
Ja, ja, das stimmt. Die sind eher ferngeblieben, das stimmt. Aber was ich ganz interessant fand, war ein Gespräch bei Ezra Klein mit Patrick Ruffini, der 2020 schon ein Buch darüber geschrieben hat, dass es einen großen Wechsel gab von ehemals klassisch demokratischen Wählerinnen und Wählern, wie zum Beispiel der hispanischen Community in den USA, also den Hispanics, von denen gerade schon die Rede war, hin zu den Republikanern. Das gab es 2020 schon, auch wenn damals Donald Trump nicht gewonnen hat, ist da eigentlich schon der große Wechsel passiert. Und er hat das danach in einem Buch analysiert und verschiedene Studien sich auch angeschaut und so. Und er sagt, dass wenn sich diese zum Beispiel afroamerikanischen oder hispanischen oder auch asiatischen Wähler in Umfragen, also wenn die gefragt wurden, warum habt ihr denn Trump gewählt, dann war der häufigste Grund, dass sie selbst ein konservatives Weltbild hatten, also sich selbst als konservativ bezeichnet haben.
Das ist so ein Arbeiterpartei-Effekt auch. Das ist ja auch als nur weil die SPD die Arbeiterpartei war in den 70er Jahren in Deutschland oder in den 60ern, heißt es ja noch lange nicht, dass die Arbeiterschaft nicht extrem konservativ ist.
Ja.
Es ist auch so ein das, ja. Man übersieht das gerne, ja.
Dann sagt er, was in den letzten 4 Jahren auch deutlicher geworden sei, seine Abneigung gegen neue Einwanderer. Also diejenigen, die irgendwann mal legal in die Vereinigten Staaten eingewandert sind, die haben eine Abneigung gegen die, die vermeintlich illegal eingewandert sind. Und das hat Trump natürlich sehr, sehr gut bedienen können.
Ist ja bei uns ähnlich.
Ja, und dann eben tatsächlich auch dieses ökonomische Argument, also wenn die Leute gefragt wurden, auch wieder Hispanics, was ist ihrer Meinung nach das größte Problem an der Demokratischen Partei? Dann haben die geantwortet, dass sie eben die Demokratische Partei als eine Partei der Sozialleistungen für Menschen wahrnehmen, die nicht arbeiten. Und das finden sie auch nicht in Ordnung. Also ich fasse zusammen, die neuen Einwanderer sind doof. Und die Leute, die nicht arbeiten sollen, gefälligst auch nicht unterstützt werden. Es ist ein Treten nach unten letztendlich.
Ja.
Was
wir viel öfter machen sollten, nach unten treten. Weil da unten, da leben Zecken. Ja, Zecken sind ganz fiese Viecher. Ja, weil Zeckenbisse können führen zu Borreliose oder zu Frühsommer-Meningoenzephalitis, FSME. Und davon hat es dieses Jahr merklich mehr Fälle gegeben als letztes Jahr. Also wirklich viel mehr Fälle. Es ist immer noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Wir haben knapp 600 Infektionen, also hat das Robert-Koch-Institut registriert. Letztes Jahr waren es halt 150 weniger.
Mhm.
Das ist also ein Anstieg um 25% für die Überschriften in der Tagesschau dann. FSME macht Hirnhautentzündung oder Gehirnentzündung oder auch Rückenmarkentzündung. Habe ich noch nichts von gehabt, klingt aber fies genug. Und darum habe ich mich gegen FSME impfen lassen dieses Jahr dann. Wie nennt man das? Abschließend, weil es nämlich eine sehr, sehr wirksame Impfung gegen FSME gibt. Und darum ist jetzt hier nochmal die Impfwerbung. Die STIKO, die Ständige Impfkommission, also unser Angstgegner, empfiehlt die Impfung gegen FSME zwar nur für Risikogebiete, also in denen eine bestimmte Anzahl an Infektionen bzw. an Zecken, die dieses Virus in sich tragen, gefunden wurde. Das ist nicht die ganze Bundesrepublik, aber fast ganz Süddeutschland, also südlich des Mainz fast alles. Ich habe auch noch nie gehört, dass irgendein Arzt oder eine Ärztin Probleme machen würde, wenn man die Impfung haben will, weil im Zweifelsfall sagst du, du fährst zum Wandern in den Bayerischen Wald. Sagt die Ärztin, ja, aber es ist Spätherbst, es ist Winter, und dann sagst du, ja, ja, und das wusste ich tatsächlich nicht, Zecken sind keine Sommertiere.
Ja.
Zecken diese miesen, mistigen Mistviecher, die sind bei Temperaturen ab 6 Grad aktiv.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt morgen nackt durch den Bayerischen Wald joggen willst, ja, Obacht, Obacht, Freundchen. Das war mir überhaupt nicht klar. So, und darum, ne, vielleicht gar nicht so, also man merkt es halt im Sommer, wenn man da mit kurzer Hose rumläuft, aber da sind die Viecher halt trotzdem, kann dir halt trotzdem passieren. Die Impfung besteht aus 3 Teilen. Habe ich ja, glaube ich, schon dreimal erzählt hier. Es gibt Tag Null, erste Impfung, dann nach 3 Monaten zweite Impfung und nach einem Jahr die dritte Impfung. Dann ist der Impfschutz komplett. Man kann diese Zeiträume auch ein bisschen verkürzen, scheint auch gut zu funktionieren. Und eine Auffrischung macht man dann nach jeweils 3 Jahren. So. Hm. Und warum erzähle ich es diesmal? Weil das in den Nachrichten gekommen ist, weil das Robert-Koch-Institut gerade veröffentlicht hat, wie viel FSME sie registriert haben. Und weil bei 99% der Infizierten dieses Jahr keine Impfung. Also sie waren ungeimpft. Mhm. 99% der Infizierten waren ungeimpft und nicht mal ein Viertel der Bevölkerung sind überhaupt gegen FSME geimpft.
Ja, weil das ja auch so restriktiv gehandhabt wird mal wieder.
Wird's doch gar. Also naja. Ich habe, wie gesagt, also geh zum Arzt, sag, ich hätte gern FSME. Meine Ärztin hat noch nicht mal gefragt.
Meiner schon.
Echt?
Ja, aber dann habe ich halt gesagt, und das stimmt auch, meine Eltern wohnen im Risikogebiet und wir sind halt ständig.
Ja.
Aber man muss es begründen. Und das finde ich schon restriktiv.
Ja, die haben halt Shit. Ich weiß auch nicht, was mit den Ärzten los ist. Also.
Ja, bei Corona noch schlimmer. Dabei, ich wollte diese Nachricht eigentlich nicht mitbringen, aber ich fand es trotzdem, jetzt mache ich es ganz kurz. Es wurde eine neue Impfwirkung der Covid-19-Schutzimpfung entdeckt.
Aha.
Und zwar schützt sie auch vor der Autoimmunerkrankung Pemphigus.
Bitte was?
Vorher noch nie gehört, aber das ist eine Autoimmunerkrankung der Haut. So, und geimpfte Personen hatten ein um fast die Hälfte reduziertes Risiko, genau diese Autoimmunerkrankung zu entwickeln.
Ist ja witzig.
Kleiner, netter Nebeneffekt. Kommen wir zur wirklichen guten Nachricht. Die kommt diese Woche aus Belarus. Stille. Und zwar Maria Kalesnikova.
Ach so, du hast eine Reaktion erwartet.
Ja, naja.
Warte. Hä? Nee.
Belarus? Maria Kalesnikova lebt. Das letzte Lebenszeichen von ihr stammte aus dem Februar 2023. Deswegen hatten Menschenrechtsorganisationen, Freundinnen und Freunde, Unterstützerinnen und Unterstützer schon seit Monaten eigentlich sehr dafür getrommelt, dass sie endlich freigelassen werden muss oder zumindest irgendein Lebenszeichen von ihr mal aus dem Gefängnis, in dem sie sitzt, rauskommen sollte. Sie sitzt seit fast 4 Jahren in Haft. Das ist eine der 3 Frauen gewesen, die 2020 bei der Präsidentschaftswahl Alexander Lukaschenka fast das Amt gekostet hätten. Svetlana Tichanowskaja, die kennt man noch, das war die damalige Präsidentschaftskandidatin, wurde eben unterstützt. Kalesnikova war ihre Wahlkampfkoordinatorin. Sie war eigentlich die Wahlkampfkoordinatorin von Viktor Babarika, der aber nicht zur Wahl zugelassen wurde. Also es gab ja so verschiedene Gründe, warum diese 3 Frauen in diesem Präsidentschaftswahlkampf zueinander gefunden haben. Und bei 2 war tatsächlich die Hauptbegründung, dass ihre Männer entweder ins Gefängnis gesteckt wurden durch das Lukaschenka-Regime oder eben nicht zur Wahl zugelassen wurden. Und deswegen haben die so zueinander gefunden und wahrscheinlich ja auch die Wahl gewonnen. Aber durch die Wahlfälschung ist eben wieder Lukaschenka an die Macht gekommen. Und jetzt saß sie eben seit 2020 im Gefängnis, seit 600 Tagen auch in Einzelhaft. Und genau so lange hat sie auch ihre ganze Familie nicht gesehen. Und jetzt kam das erste Bild von ihr und ihrem Vater, der sie zum ersten Mal besuchen durfte, in den sozialen Medien zum Vorschein, gepostet von der Schwester, die hoffentlich auch ein echtes Bild gepostet hat. Weil vor 3 Wochen war bekannt geworden, dass in Belarus die Wahlen vorgezogen werden. Die wären eigentlich erst wieder im Sommer, so wie auch vor 4 Jahren gewesen. Und Lukaschenka hat jetzt beschlossen, die sollen im Januar schon beginnen. Ob das Bild von Vater und Tochter jetzt schon Teil eines vorzeitigen Wahlkampfes ist, mag jeder selbst entscheiden. Also sozusagen die Opposition im Land beschwichtigen, weil Angst hat er weiterhin natürlich vor denen. Also waren ja Massenproteste 2020 da auf den Straßen. Natürlich mit größter Gewalt niedergeschlagen und die meisten dürften entweder ins Exil gegangen sein oder halt ängstlich zu Hause sitzen und sich nicht trauen, noch irgendwas zu machen. Weil entweder kommst du in den Knast oder Schlimmeres. Also Folter ist da ja auch tatsächlich an der Tagesordnung.
Ich habe nicht ganz verstanden, wo ist jetzt die gute Nachricht? Irgendwie ist die gerade untergegangen zwischen Folter, Wahlfälschung und...
Die gute Nachricht ist, Maria Kalesnikava lebt.
Ach so, okay.
Ihr Vater durfte sie besuchen. Ja, okay. Es gibt ein schönes Bild von den beiden in den sozialen Medien.
So, das war eine gute Nachricht. Was ich dabei habe, sind gute Nachrichten. Weil nämlich der Deutschlandfunk bringt jeden Freitag die, zumindest nach Meinung des Deutschlandfunks, wichtigsten Nachrichten der Woche. Und zwar in einfacher Sprache. Einfache Sprache, ich zitiere den Deutschlandfunk, soll dabei helfen, Informationen besser zu verstehen. In einfacher Sprache sind zum Beispiel die Sätze kürzer. In jedem Satz wird nur eine Sache erklärt, nicht viele auf einmal. Schwierige Wörter ersetzen wir durch einfachere. Wenn wir ein schwieriges Wort doch benutzen müssen, dann erklären wir das schwierige Wort. Manche Wörter schreiben wir mit einem Bindestrich. Bindestriche erleichtern das Lesen und das Verstehen. Deshalb schreiben wir lange, zusammengesetzte Wörter immer dann mit einem Bindestrich, wenn es das Verständnis erleichtert. Zum Beispiel Rennfahrer, Bundesland, Wahlkampf oder Kunstpreis. Einfache Sprache ist keine Kindersprache. Einfache Sprache ist für Erwachsene gemacht, die mit schwieriger Sprache Probleme haben. Es gibt auch noch ein anderes Ding, das nennt sich leichte Sprache, wird gerne verwechselt oder synonym benutzt. Leichte Sprache ist eine weitere Möglichkeit, Sprache barrierefreier zu machen und ist wesentlich strenger. Also da sind die Sätze noch kürzer, es gibt keine Nebensätze, wie wir eben gehört haben. Es gibt auch bestimmte Satzvorschriften, also wenn du einen Text, wie du einen Text setzt und sowas. Alles ist, haben sie gesagt, für Leute, die Schwierigkeiten damit haben, Sprache in Wort und Bild, also so zu verstehen, wie du und ich das verstehen. Was interessanterweise auch immer wieder, wir hatten es heute viel mit Rechten, auch immer wieder Anlass für Rechte ist, sich lustig zu machen. In der Regel aber, weil sie nicht verstanden haben, worum es bei leichter Sprache überhaupt geht, habe ich schon mehrfach erlebt, dass Rechte in meinem Bekanntenkreis, Idiotensprache. Echt? Und wenn man es ihnen dann erklärt hat, haben die halt auch gesagt, so, ach so, oh, ja, yeah. Gar keine schlechte Idee. Ja, ja. Das Problem bei Rechten ist ja, das kann man eigentlich auch immer beobachten, die wissen immer nur genau so viel über irgendein Thema, dass es gerade reicht, um ihr Weltbild oder ihre Position in der Welt zu rechtfertigen oder zu verteidigen. Also Rechte sind nicht verloren. So ist das nicht. Die sind nur denkfaul. Yeah. Das ist so. Die machen das auch im Radio, was ich ganz witzig finde. Das hört sich dann so an. Hier eine Nachricht aus der letzten Woche. Wir haben es alle mitbekommen.
Regierungskrise in Deutschland. In Deutschland gibt es eine große Regierungskrise. Fast 3 Jahre lang haben die Parteien SPD, Grüne und FDP zusammen regiert. Sie waren eine Koalition. Jetzt hat die FDP die Regierung im Streit verlassen. Wahrscheinlich wird bald neu gewählt. Denn ohne die FDP
und so weiter und so fort. Das ist von letzter Woche, weil die neue Ausgabe kommt immer freitags nachmittags. Und ich komme überhaupt nur drauf, weil es die DLF-Nachrichten in einfacher Sprache seit dieser Woche auch auf WhatsApp gibt. Was ich super finde, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jemand, der mit den Standardtexten der Nachrichten nicht wirklich zurechtkommt, weder in Schrift noch im Bild in der Tagesschau, der benutzt wahrscheinlich trotzdem WhatsApp, um zu kommunizieren. Das heißt, da kann man das, falls man Bekannte oder Freunde hat, die Schwierigkeiten mit dem Sprachverständnis haben, denen kann man das mal empfehlen, denen kann man das gut reinspielen, weil das größte Problem unserer Zeit ist ja das Informationsdefizit, das sehr, 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 sehr viele Menschen haben, glaube ich. Und davon mal abgesehen, ist total super für alle anderen auch. Erinner dich mal dran, wie geil das war, Logo Kindernachrichten zu gucken und hinterher das Gefühl zu haben, besser informiert zu sein, als hätte man die Tagesschau gesehen. Oder?
Ja, es wird einfach so viel mehr erklärt. Ja.
Ja, total geil. Ja. Also irgendwie ein paar Meldungen weniger, aber die sie gebracht haben, ach so, ja, nee, klar, habe ich mitgekriegt, obwohl ich nebenbei auf dem Handy gespielt habe oder so. Total praktisch. Also ist auch gut für Leute mit Aufmerksamkeitsdefizit. Wer sich mal reinlesen will, von der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es die Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte. Die haben vor 10 Jahren eine Ausgabe komplett über leichte Sprache und einfache Sprache gemacht. Ist ganz interessant. Ist übrigens auch ein Job. Also es gibt Menschen, also Berater für leichte Sprache, für einfache Sprache. Weil es ist nämlich gar nicht so leicht, leicht zu sprechen.
Wem sagst du das? Hier übrigens, wenn wir schon bei Empfehlungen für automatisierte Messenger-Texte sind, es gibt von der BPB deine tägliche Dosis Politik, heißt das. Da kriegst du dann.
Meine?
Ja, so heißt die. Sehr heutzutage muss man das ja so machen. Ne? in Podcasts wird geduzt.
Und, ah ja, genau.
In Social Media wird geduzt.
Genau, in Podcasts wird nicht gesagt, hier ist die Wochendämmerung, sondern es wird gesagt, das ist die Wochendämmerung. Und du bekommst jetzt von uns die neuesten Neuigkeiten.
Ja, und mir
ist gerade das Messer in der Hose aufgegangen.
Zehennägel hoch. Ja, es ist ganz schrecklich.
Das ist. Was ist? Wo ist es?
Ja, aber,
das ist die Wochendämmerung. Wo?
Ja, aber auch dieses Schön, dass du eingeschaltet hast.
Oh. Ah, das ist Privatradio, ne? Die reden schon immer so. Also aber, Irzen ist eine Seltenheit, gerade im Jugendradio. Ja.
Ja, aber es ist, ich glaube, die nächste Generation an Podcastern duzt. Und
ja, können sie. Die sind ja auch der Meinung, das sei ihre Sendung.
Das ist das erste Mal, dass ich merke, dass ich mir mit einer Sache sehr schwer tue, die die jüngere Generation macht. Aber
ich habe auch zu dieser, zumindest zur Ansprache dieser jüngeren Generation lange genug gehört und Jugendradio-Moderator gespielt. Und das ist mir da auch schon auf den Geist gegangen. Das hat, glaube ich, nichts. Das ist, glaube ich, eine Stilfrage und keine Altersfrage.
Ja, das war meine Stilfrage. Inzwischen ist es eine Altersfrage. Glaub mir.
Ah.
Die neuen Podcasts von jungen Leuten alle duzen. Das ist sehr schlimm. Aber ich wollte eigentlich die tägliche Dosis Politik empfehlen. Also da kann man sich auf den Messenger, man muss da einmal hinschreiben, dass ich verlinke eine Seite, wo das alles erklärt ist, wie das funktioniert. Und das funktioniert nämlich nicht nur bei WhatsApp, sondern du kannst es dir auch zu Signal oder zu Threema schicken lassen. Ich zum Beispiel bekomme jeden Morgen meine Dosis Politik von der BBB in meiner Threema-App. Und das finde ich auch ganz cool. Da werden eben auch nochmal Hintergründe erklärt und so. Und es ist relativ niedrigschwellig gemacht. Und damit sind wir beim Limerick der Woche. Diese Woche ging es um Volker Wissing oder Wissing generell. Unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass wir Volker Wissing schon mal hatten.
Oh, damit.
Aber es sei okay für ihn gewesen, weil es ja nun doch eine etwas andere Lage sei. Deswegen hat er Folgendes gedichtet.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Inmitten der Kreuzung stand er und regelte dort den Verkehr. Die Ampel defekt, rot-grün stark verdreckt und gelb ging schon lange nicht mehr.
Und wir hatten noch ein paar schöne in den Kommentaren.
Ja, ich finde schön von Arne. War einst ein VW aus dem Pfälzerwald. Erschien uns dieser Tage als Lichtgestalt, denn er trat nicht zurück. Nun behält er zum Glück auch nach der Katharsis das Ruhegehalt, obwohl es eigentlich Katharsis heißen müsste, aber ich will mal nicht so sein. Quellenangabe, Blink, Paragraph 15 Abs 1 Satz 2 mit genanntem Rückbezug auf Paragraph 9 Abs 1 Nummer 1 und dort genannten Artikel 67 GG. Ruhegehalt für Minister, wobei ich aber glaube, dass das angerechnet wird und der war ja sehr lange auch Minister in Rheinland-Pfalz. Wahrscheinlich verdient er da jetzt nicht wirklich was dran oder jedenfalls nicht so viel, dass es sich lohnen würde, sich dafür mehr oder minder zu beschädigen. Aber müssen wir mal gucken. Faktencheck!
Ich nehme den von Captain Seema.
Und was ist mit Melina?
Das ist mir diesmal zu...
politisch.
Nee, das Versmaß haut nicht richtig hin. Oder? Also Volker und Seher.
Doch, Volker. Ja. Es war mal aus Landau ein Volker. Es war aus Landau ein Volker. Das funktioniert nicht. Melina, bitte!
Aber Fleißbienchen, dafür, dass sie jede Woche mitmacht. Deswegen nehme ich diese Woche Captain Seema. Der FDP stand was Neues im Sinn. Komm, Volker, wir schmeißen jetzt hin. Doch er ließ sich nicht foppen, muss Verkehrswende stoppen, wofür ich Minister doch bin. Das ist nämlich auch noch eine nicht ganz unplausible Erklärung. Muss er vielleicht da noch was stoppen?
Ach so. Oho. Ein Komplott.
Ja. Verkehrsminister okay, bleibt.
Wir beenden den Bums, aber sieh zu, dass das Ding noch platzt. Ah.
Ich weiß, da stand, glaube ich, auch gerade nichts Aktuelles.
Ich glaube, die Kosten für Wissing sind zu hoch, letztlich. Also politisch jetzt, ne? Ich glaube, die sind zu hoch, um so einen Stunt. Was ich irgendwie noch schön finde, ist in einem Limerick von Volki, der hat das Wort Minister an einer Position, dass es Minister ausgesprochen werden muss. Und das finde ich lustig.
Ja.
Hab ich nur mal gesagt.
Was machen wir diese Woche für ein Thema?
Zecken hatten wir bestimmt noch nie.
Doch, Zecken hatten wir definitiv schon.
Ja, dann musst du eins
aussuchen. Ich glaube sogar schon zweimal. Bauern. Ich weiß, wir hatten Bauernproteste mal, aber ja, Bauern?
Bauern hatten wir da bestimmt.
Ich habe geguckt, wir haben ja, unser Wochendämmerungspoet hat mir eine Liste angefertigt von allen Themen, die wir bisher hatten. Bauern stand nicht drin.
Okay.
Also Bauernproteste schon, aber nicht Bauern.
Bauern.
Wolltest du mal was dreimal hintereinander gesagt haben?
Ja, weil die sagen doch auch immer Bauen. Kann man ja immer Bauen.
Jetzt bin
Bauern,
ich verwirrt.
Bauern. Initiative. Bauern. Bauern. So.
Kommen wir zum Börsenticker, komm. Montag.
Die Wall Street bleibt in Feierlaune.
Dienstag.
Wall Street Gewinnserie reißt.
Mittwoch.
Trump spaltet die Börsenwelt.
Donnerstag.
Die Luft ist raus.
Freitag.
Anleger hoffen auf versöhnlichen Wochenausklang.
Hoffst du auch?
Ich weiß es nicht. Soll ich mal auf mein Depot gucken?
Nee, mach das nicht.
Auf mein Depot.
Klang jetzt nicht so gut.
Nee? Ja, nee. Eben.
Ja.
Ich gucke auf mein Depot. Nee, ich habe doch Reload gesagt. Wieso sind die Zahl so klein? Ja, ist tatsächlich. Also zwischendurch war mehr drin.
Naja, damit kommen wir zum Faktencheck. Heute mit Elisabeth Ries. Hallo Elisabeth.
Hi, schön hier zu sein.
Du bist bei uns gerade Hospitantin. Erzähl mal, was du sonst machst, wenn du nicht gerade bei Haus 1 hospitierst.
Ja, ich habe die Möglichkeit, bei euch zu sein, weil ich eigentlich gerade bei der RTL-Journalistenschule bin für 2 Jahre und mein Volontariat mache und da auch externe Stationen machen darf. Und das hat mich als selber Podcasterin und auch exzessive Podcast-Hörerin dann doch auch zu einer Podcast-Produktionsfirma geführt. Und Haus 1 war da natürlich erste Wahl.
Du hast jetzt hier die große Chance, nochmal zu sagen, wie dein Podcast heißt.
Der heißt X und Y, der Podcast über Medien und Feminismus.
Sehr gut. Dann kommen wir zu der Sache, weswegen du jetzt hier eigentlich bist. Was konntest du denn in den vergangenen, inzwischen 3 Stunden noch alles finden, was du gerne korrigieren oder auch einfach ergänzen würdest?
Ja, ich würde sagen, da war diese Folge viel Kleinkram dabei, weil ja aber auch viele Zahlen dabei waren. Das erste Thema war ja das Pflegeheim, das sich auf Demenz spezialisiert hat. Und da nur am Anfang eine Kleinigkeit, da hattest du gesagt, dass das Heim mit der Abschiebung geschlossen werden muss. Und das klang so, als würde der NDR das so schreiben, weil du von dem zitiert hattest. Das war aber eine Warnung der Heimleitung, die natürlich aufgescheucht ist, verständlicherweise. Genau, aber das ist ja nicht ganz das Gleiche. Dann war die Petition nicht gerichtet an die Landesregierung Niedersachsen, sondern an das Sozialministerium und die Härtefallkommission Niedersachsen und außerdem aber auch an zum Beispiel Hubertus Heil, unseren Bundesarbeitsminister, und Karl Lauterbach, den Bundesgesundheitsminister. Also einmal die volle Bandbreite. Und du hattest gesagt, das Haus ist das einzige Heim in der Gegend, das auf Demenz spezialisiert ist. Sie selber beschreiben sich als das einzige Heim in der Gegend, das auf Gerontopsychiatrie spezialisiert ist. Und ich kannte den Begriff nicht und deswegen habe ich das einmal schnell gegoogelt. Das ist ein Fachbegriff der Psychiatrie, der sich mit älteren Menschen und ihren psychischen Erkrankungen ganz allgemein auseinandersetzt, wozu eben auch Demenz gehört. Mhm. Und weil ihr dann relativ zackig vom Demenzpflegeheim zum Thema Alzheimer übergegangen seid, ganz kurz da vielleicht als Ergänzung der Unterschied, weil viele dann doch denken, dass man Alzheimer und Demenz synonym füreinander verwenden kann. Das ist jetzt auch nicht komplett falsch immer, aber Demenz ist sozusagen der Überbegriff für Krankheitsbilder mit dem Verlust von geistigen Funktionen und Alzheimer ist dann eine Form davon. Also Alzheimer ist eine Form von Demenz und das macht auch einen relativ großen Anteil bei den Demenzkranken aus. Also etwa 2/3 der Demenzkranken sind Alzheimer-Erkrankte. Das noch dazu. Mhm. Holger hat dann gesagt, Alzheimer kommt daher, dass im Gehirn die Nerven sterben. Auch da würde ich kurz reingrätschen. Richtig wäre da, finde ich, Alzheimer ist, dass im Gehirn die Nerven sterben. Also dadurch entstehen dann die Symptome, die Holger vorher ja aufgezählt hat. Ne? Alzheimer ist sozusagen das Nervensterben selber. Das fand ich einen wichtigen Unterschied. Dann spricht Holger noch davon, dass man sich auf genetische Faktoren hin untersuchen kann, was ja eine super Sache ist, ob man eben ein Risiko für Alzheimer hat oder ein erhöhtes Risiko. Und dazu muss man sagen, dass das, soweit bisher bekannt zumindest, nur etwa 3-5% der Fälle ausmacht. Also nur etwa 3-5% der Fälle sind genetisch verursacht. Dann geht es weiter mit den Stolpersteinen. Du hast gesagt, in Bremen gibt es ein Projekt, das eine App entwickelt hat zu den Stolpersteinen. Das ist nicht ganz richtig. Die App kommt von einem IT-Dienstleister, der heißt Dataport. Und der hat diese App zunächst entwickelt für die Landeszentrale für politische Bildung in Schleswig-Holstein. Und jetzt gibt es diese App auch für Bremen. Und nächstes Jahr soll dann auch noch eine App für Schwerin kommen, also die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Das breitet sich also da oben im Norden schön aus. Ist ja eine super Sache. Und dazu vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact. Auch in NRW, wo ich meine RTL-Journalistenschule mache, gibt es eine Stolpersteine-App. Die hat der WDR entwickelt. Genau.
Ach, cool.
So, und dann seid ihr nochmal auf die Leipziger Autoritarismusstudie zurückgekommen, die ihr zu dem Zeitpunkt schon hinter euch gelassen hattet, wo ich ganz froh war, dass ich durch war mit den Zahlen. Und dann ging es aber nochmal um postkolonialen Antisemitismus. Du sagst da, dass es so 14 bzw. 18% Zustimmung zu den Aussagen gibt. Du hattest aber vorher oft die latente und die manifeste Zustimmung sozusagen zusammen genannt. Und deswegen würde ich das hier auch gerne machen. Also wir hatten einmal die Aussage, Israel wurde nur gegründet, damit Europäer kein schlechtes Gewissen haben. Da war eben die latente und manifeste Zustimmung zusammengerechnet bei 41,9%, was ja schon auch eine andere Zahl ist. Und bei der Aussage, der Nahostkonflikt ist im Grunde ein Konflikt zwischen weißem Kolonialismus und unterdrückten Minderheiten, haben manifest oder latent insgesamt 45% zugesagt. Also das ein bisschen andere Zahlen. Dann hatte Holger einen kleinen Exkurs zu dem Wort einfahren, dass ihn das sehr gestört hat in der Berichterstattung. Ich war da einfach neugierig, weil ich gern mit Worten umgehe, logischerweise. Und der Duden sieht da sehr viele verschiedene Bedeutungen, auch viele umgangssprachlich, aber auch viele so. Und ich glaube deswegen, nachdem ich mich da die 5-10 Minuten mit auseinandergesetzt habe, dass die Tagesschau da gar nicht so viel falsch gemacht hat, weil man einfahren sehr vielfältig verwenden kann. Dann habe ich mich noch gefragt, ob das von Holger ein Witz war mit dem 100.000stel des Saarlands. Er hat gesagt, Betriebe von 30 Hektar, das ist ein 100.000stel des Saarlands. Aber man weiß ja nie, vielleicht hat das wie ernst gemeint. Ich habe auch berechnet, es waren ein 1/8000stel, wenn man es genau nimmt, oder meinetwegen gerundet ein 10.000stel. Mhm. So der Faktencheck. Wer weiß, was die Kommentare sagen. Dann aber allgemein die Transparenz hier. Ich hatte jetzt nicht die Zeit, die Agrarstatistiken von Holger direkt auf die Zahlen zu durchforsten. Das war riesig, aber das ist ja auch alles verlinkt, kann man selber nachlesen. Dann seid ihr kurz zur Premium-Cola abgeschweift und dem Vergeben von Mindermengenrabatten. Und ich fand einfach das eigentliche Wort dafür so schön, das wollte ich auch kurz nennen. Die nennen das nicht Mindermengenrabatte, sondern Antimengenrabatte. Das ist ja noch viel mehr oder drückt noch viel besser das aus, was ihr auch da für die Landwirtschaft gesehen habt. Dann ganz kurz noch eine Ergänzung zu dem Buch, das du empfohlen hattest, als es um die Kommentare zu Trump ging. Das Buch von Patrick Ruffini, das heißt Party of the People Inside the Multiracial Populist Coalition Remaking the GOP, also the Grand Old Party, also die Republikaner. Einfach weil du es nicht erwähnt hast, hier noch einmal der Titel. Es ist aber auch verlinkt, nur für die Faulen, die direkt googeln wollen. Dann noch zu den Zecken. Holger hat gesagt, dass Zecken ab etwa 6 Grad aktiv sind. Klitzekleine Entwarnung, das RKI sagt ab etwa 8 Grad. Das ändert aber natürlich nichts an eurer Impfwerbung. Dann noch kurz zu meiner und deiner täglichen Dosis Politik von der BPB. Du hattest da erwähnt, dass man das über WhatsApp abonnieren kann, aber genau dieser Messenger geht leider nicht. Dafür geht aber Threema, Signal, Telegram und iMessage sogar. Das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Und dann noch 2 Sachen zum Limerick. Zum einen, der Duden sagt, Katharsis als Aussprache geht auch. Also auch hier Grüße an Holger. Und zum anderen zu der Frage nach Wissings Rente. Tatsächlich haben Minister erst nach 4 Jahren, also nach einer eigentlich vollen Legislaturperiode Anspruch auf die Ministerpension. Aber beim Ampelaus tritt dann eben der Sonderfall ein. Das war ja auch im Kommentar selber als Quelle verlinkt, sozusagen das Gesetz, dass eben Minister wegen einer Vertrauensfrage sozusagen dass Minister, die wahrscheinlich die 4 Jahre nicht voll bekommen, trotzdem, wenn sie 2 Jahre immerhin geschafft haben, diese Pension bekommen und das trotzdem zählt. Aber eben nur für die verbliebenen Minister, muss man sagen, nicht eben für die Entlassenen. Oder um es mit der Bild auszudrücken, Wissing wird Edelpensionär, fand ich eine schöne Überschrift. Wer sich's genauer anschauen will, muss aber nicht zur Bild gehen, sondern kann zur NTV gehen. Die haben das wunderbar aufgedröselt, das können wir ja auch verlinken. Und das war's von mir.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, wer jetzt zugehört hat und sich denkt, ich habe da noch so eine freie Stelle für Journalistinnen und Journalisten, also wir stellen gerne den Kontakt her.
Immer her damit. Schön was bei euch, danke.
Und schon sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung überhaupt erst möglich machen. Das seid ihr, unsere Hörerinnen und Hörer. Und falls ihr noch nicht dabei seid, sie möglich zu machen, dann müsst ihr auf wochendämmerung.de mal vorbeischauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Eine der Möglichkeiten geht über Steady und da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und wer dort Mitglied wird, dessen Name lesen wir jetzt vor.
Die Ultren?
Die Ultren.
Eins.
Holgi, wann kommt NSFW 100? Martin Afanasyev.
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Ich dachte mir, wenn ich die Jingle-Maschine schon mal geladen habe, dann kann ich die Nummer ja auch noch mal bringen. Ne? Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der sich fragt, was zur Möhre?
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Der doomscrollende Dösewicht dehnt den Dyer-Abend dabei. Dönes doch ein Ende.
Doppeldeckerfahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Höhl.
Der Jan.
Wing Commander Lord Flashhearts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist Karneval.
Da sind wir dabei. Das ist prima. Entschuldigung. Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kugoy.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlas.
So, dann muss und so weiter.
Jens Vielweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Schnauzt die Europagegner an und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Es wünscht A, L und M alles Gute zum Geburtstag. Aber es gibt Geschenke auf Katan.
Maike Ahrensen.
Agnes Strickzimmermann hat auch schon Intelligenteres gesagt als ihr Versuch der Verteidigung vom Lindner Krischan.
Genau das habe ich auch gedacht, als ich das gehört habe.
Was hat sie denn gesagt? Das ist mir irgendwie.
Das weiß ich auch nicht mehr, aber ich habe da gesessen und gedacht, sag mal, ey, also, das kannst du aber besser, Agnes. Also, es war wirklich so, oh nee, da hat dir aber irgendjemand einen miesen Sprechzettel geschrieben. Also, es ist halt, da kommt dann halt so dieses, wie nennt man das, Parteisoldaten. Und das ist halt manchmal echt peinlich und im Falle von Agnes Strack-Zimmermann war das wirklich sehr peinlich.
Okay, das muss ich jetzt immer mal raussuchen.
Ja, musst du mal gucken. Also es ist halt wirklich so, dass ich so, aber ich sag ja immer, die Frau ist nicht umsonst in der FDP. Ja, nur weil die stabil ist, was Russland angeht, heißt das noch lange nicht, dass die nicht ansonsten vielleicht ein bisschen instabil sein können. Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk
Sebastian Badenser.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Drama Button.
Lise grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Gian-Andrea Konzett.
Habe nachgelesen, am 23. Februar ist schon nachgoogelbar, wirklich wahr, internationaler Curling ist Cool-Tag und internationaler Spielt-Tennis-Tag. Könnt ihr da überhaupt?
Es ist so gemein, dass es im Februar ist und nicht im März. Mein Sohn wird im März 18. Naja, er hätte sehr gerne gewählt. Katrin Czernocki.
Stimmt, der wäre ja fast Erstwähler gewesen. Ich finde, Thomas, ne.
Marc Riese möchte dazu aufrufen, einer nicht im Bundestag vertretenen Kleinpartei eurer Wahl bei den Unterstützungsunterschriften zu helfen, damit sie rechtzeitig zur Wahl zugelassen werden können. Egal, ob ihr sie wählen wollt oder nicht.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Habe ich übrigens auch gemacht, als die letzte Generation Partei geworden ist. Habe ich unterschrieben für.
Ah, du warst das. Naja, wenn man sie nicht wählen will, ne, dann sorgt man dafür, dass sie der Partei, die man selbst wählen will, im Zweifelsfall Stimmen wegnimmt.
Ja,
also es ist eigentlich ein ziemlich dämlicher Move.
Aber es ist ein sehr demokratischer Move.
Puh, Demokratie, Schmemokratie.
Cristiano del Tauscho.
Es ist Herbst. Auf dem Feld die Kürben.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Welcher Hohldübel hat denn den schönen Emmentaler in den Graben geschüttet?
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Wolfgang grüßt Mila, auch und ganz besonders im Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Hört er zu viel auf Musk? Trump will USA in X umbenennen.
Ich finde ja übrigens, ne, wenn der Postillon veröffentlicht ja auch immer so Kommentare, ich glaube, es sind Facebook-Kommentare oder sowas auf die Artikel.
Ja.
Und ich bin da immer total entsetzt, wie dumm manche Menschen sind. Das ist echt krass.
Aber ich muss sagen, als ich das allererste Mal Postillon-Titel gelesen habe, der mir von irgendjemandem zugeschickt wurde und ich den Postillon noch nicht kannte, war das auch so nah an der Realität, dass ich kurz gedacht habe.
Guckt doch zuerst mit was für einem, also wenn ich irgendwas zugeschickt kriege von einem Medium, mit dem ich noch keinen Kontakt hatte, dann gucke ich zuerst, um was für ein Medium sich da handelt.
Ja, also,
und unterschreibe ich nicht einen Kommentar drunter. Und teilweise ist ja sogar, das ist keine Satire, euch sollte die Satire-Lizenz entzogen. Oder irgendwie so.
Die Satire-Lizenz entzogen ist gut, ja.
Ja, das ist Titanic. Es gibt tatsächlich, als Franz Beckenbauer die Fußballweltmeisterschaft nach Deutschland geklüngelt hat, ist ja die Titanic hingegangen und hat versucht, einen der Delegierten des DFB oder der FIFA oder UEFA, ich weiß nicht, wer da zuständig ist, irgendwie zu schmieren, indem sie ihm einen Präsentkorb mit Würsten versprochen haben. und der hat dann hinterher, war er angeblich so verunsichert, dass er dann sich enthalten hat. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass nicht Franz Beckenbauer per Korruption die WM nach Deutschland geholt hat. Also das ist es genauso wahrscheinlich, dass die Titanic das mit dem Präsentkorb gemacht hat. Und daraufhin gab es eine Riesenkampagne hier von Axel Springer, vom Axel Springer Verlag. Und die haben dann halt auch die Telefonnummer der Titanic-Redaktion gedruckt und da haben dann halt Leute angerufen.
Was?
Und die Titanic hat dann Anrufbeantworter dran gehabt, hat das aufgezeichnet und hat dann eine CD rausgebracht, um daran auch noch Geld zu verdienen. Was eine ziemlich klasse Sache ist. Und da geht es dann darum, ich glaube, der ist sogar richtig ein Mensch dran gegangen. Das war gar nicht der Anrufbeantworter. Und da war jedenfalls einer dran, der sagte, dass man in die Lizenz entziehen sollte. Und,
ja.
Ja, und dann hat Sonneborn wahrscheinlich, oder wer das damals war, gesagt, was ist die Satire-Lizenz? Ja, genau. So. Wahrscheinlich habe ich gerade totalen Quatsch geredet und es ging um was ganz anderes als um die WM, aber für mich ein Faktencheck.
Der hört aber den Abspann nicht mehr.
Aber ich muss hier durch, oder was?
Ja.
Na, toll. Benjamin Hupp.
I love you Pumpkin, I love you Honey Bunny.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Emmen-Frittenbach ist ein typischer Oberbachler Graben.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Urma eine Urm, ist Urma ist Urm, die Urma drum.
Martin Barfuß arbeitet zwar zurzeit nicht und so weiter.
Tobias Johannes.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten und so weiter?
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Oliver Kluwe. Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Nolz und Salewski ab jetzt gemeinsam veranlagt.
Thomas Kohler,
Markus Krause,
Magali Kreuzfeld,
Thomas und Corina,
Oliver Kulfink,
Fabian Lange,
Dennis Lichtentäler.
Lieber Dösewicht, Genada, Sie sind nun mal Familie und diese Entscheidung tut immer weh. Irmchen jetzt aber nicht mehr. Lieber Holgi, danke. Sehr überzeugend.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Nevermind.
Vielleicht gab es einfach zu viele Weltuntergangsfilme mit Happy End, um angemessene Vorkehrungen gegen die Klimakatastrophe als notwendig erscheinen zu lassen.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Stille Macht, traurige Macht, alles schimpft, einer lacht. Nur der Boris im Panzer sich freut, fährt in Richtung Berlin und zwar heute.
Edo Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe is out of office. E-Mails will not be read.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Michael Reisler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Miriam Richter-Wiederhenke.
Mike Crotchburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommes Stein.
Saunaziegelstein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
genießen immer noch den Herbst, während es Priscilla und Gwyneth Molesworth so langsam aber sicher zu kühl wird.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Es ist ja super, dass Ricarda Lang auf Twitter so abliefert und so weiter.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und so weiter.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Und Mieto Balaschk was Wutschownie?
Wutschewutschewutsch.
Stravi. Glaube ich. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, auch von meiner Frau.
Das war die Wochendämmerung vom 15. November 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.